Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Damit herzlich willkommen zum Soundcheck auf Radio 1. Und ich habe einen Hörerbrief bekommen, also einen richtigen Brief. Keine E-Mail, sondern richtig eingetütet, Briefmarke drauf, ausgedruckt und so weiter. Und Christoph schreibt, ich hätte in der letzten Sendung behauptet, im Zusammenhang mit Joss Stone, diese sei eine Interpretin und eigentlich kaum Autorin. Und Aretha Franklin mal so als Vergleich dazu sei auch eine gewesen. Und dann sagt er, ich hätte gesagt, die nie einen Song selbst geschrieben hat. Das stimmt nicht. Ich habe gesagt, so gut wie keinen Song selber geschrieben hat. Er listet dann gleich mehrere auf, die Aretha mindestens als Co-Autorin ausweisen und weist darauf hin, dass in den 50 Jahren, in denen sie Musik macht, vielleicht noch ein paar mehr Songs dabei sind. Klar, keine Frage. Nur gemessen am Gesamtwerk hat sie so gut wie nichts selber komponiert, auch wenn da so 10, 20 Stücke zusammengekommen wären. Hätte ich mal Elvis Presley gesagt, da wäre ich ganz, ganz sicher gewesen. Hat der überhaupt irgendwas geschrieben? Elissa Hirsemann weiß das.
Sie ist bei zig Songs.
Bei zig Songs steht Elvis mit hinten dran. Das war der Deal. Wenn jemand einen Song für ihn geschrieben hat, dann kriegte er Tantiem.
Sehr gut.
Elissa Hirsemann klingt heute so tief.
Nee. Das war Helmut Heimann. Herzlich willkommen in der Sendung. Helmut Heimann heute Abend dabei.
Hallo.
Sebastian Leber ist dabei. Hallo.
Hallo.
Dann Elissa Hirsemann.
Hallo.
Mein Name ist Andreas Müller. Die Technik macht heute Abend Andreas Müller, denn wir senden aus dem Radio 1 Hauptquartier in Potsdam-Babelsberg und da ist es Technikern verboten, nach 21 Uhr irgendwas anzufassen. Insofern sämtliche Pannen, die heute passieren, sind von mir kreiert. Es geht los mit vier Platten. Was heißt, es geht los? Es geht immer um vier neue Platten. Und die eine kommt von Fly Golden Eagle und heißt Quartz Bijou. Haben Sie noch nie gehört. Wird sich heute aber ändern. Dann Daniel Romano, If I've Only One Time Askin. Und zurück melden sich nach 23 Jahren Pause Blind Idiot God mit Before Ever After. Und wir legen los mit Leanne LaHavas und ihrer Platte Blood. Bitte schön, Elissa.
Ja, in 3 Wochen wird Leanne 26 Jahre alt und Blood ist ihr zweites Album. Der Titel dieses Albums, der spielt auf ihre Herkunft an. Sie hat jamaikanisch-griechische Wurzeln. Sie selber ist in London geboren und ist zusammen mit ihrer Mutter vor kurzem in die eigene Vergangenheit gereist, also nach Jamaika zu ihrer Großmutter. Und das war wohl eine durchweg positive Erfahrung für Leanne LaHavas. Und das hat wohl auch ihr neues Album maßgeblich inspiriert, diese Reise. Was man aus musikalischer Sicht jetzt vielleicht nicht sofort erkennt, es ist eher die Haltung. Also sie wirkt sehr viel selbstbewusster. Sie hat eine gewisse Bissigkeit bekommen, ist nicht mehr so süßlich und schüchtern wie das Debüt Is Your Love Big Enough, das vor fast genau drei Jahren rauskam. Das war eher soulig, so angehaucht, Singer-Songwriter-mäßig mit vielen Balladen. Also man kann sagen, dass die Suche nach den Wurzeln Leanne LaHavas in ihrem eigenen Leben gestärkt hat. Bei dem Debüt, da konnte man schon erkennen, dass da was in ihr steckt, aber sie konnte oder wollte es vielleicht auch noch nicht so rauslassen. Das ist jetzt anders. Sie spielt viel mehr mit verschiedenen musikalischen Einflüssen, Reggae, Jazz, Doo-Wop und auch Gospel sind mit dabei. Sie klingt, wie gesagt, viel selbstbewusster. Und die meisten Upbeat-Nummern auf diesem Album, die sind wirklich gut gelungen. Also das sind tolle Neo-Soul-Pop-Songs, die sich irgendwie direkt im Ohr festsetzen. Sie hat mit unterschiedlichen Produzenten zusammengearbeitet. Paul Epworth ist dabei, der hat ja Adeles Überalbum 21 produziert. Dann ist Jamie Lee Dell mit dabei, der steht ja eher so für so einen schrägen Pop-Ansatz mit so einer subtilen Raffinesse in den Songs. Dann gibt's auch einen jamaikanischen Produzenten, der heißt Steve McGregor und nennt sich aber als Musiker The Genius und der hat so einen frischen, munteren, zeitgemäßen Sound. Wir hören jetzt mal einen Monster-Hit vom Album Blood von Leanne LaHavas und der heißt What You Don't Do.
Helmut, bitte.
Ich muss sagen, die Platte ist sehr angenehm durchgelaufen. Ich hatte eigentlich Befürchtungen. Es geht los mit einem Track, der so wie halt R&B-Musik heutzutage so klingt. Also man wird ziemlich zugeballert mit Sounds, aber das glich sich dann aus und gegen Ende wird es immer sparsamer. Das hat mir sehr gut gefallen. Bei dem Song war das jetzt nicht so zu hören, da hat man schon gemerkt, dass da Produzenten Hebel gedreht haben und so. Aber ich finde, es passt alles sehr gut, auch zu ihrer Stimme. Sie gibt nicht eine Diva, guck mal, wie toll ich singen kann. Schon ein bisschen Vibrato manchmal drin, aber unangestrengt, natürlich und sehr sympathische junge Frau.
Ich finde es vor allen Dingen sehr entspannt und so eine alles, so eine unangreifbare Leichtigkeit, die da drin ist. Das gefällt mir sehr. Also die war ja im Juni auch in Berlin im Konzert. Es sollte irgendwie erst im Grünen Salon sein, glaube ich, war dann ausverkauft und ist verlegt worden nach Kreuzberg. Und das war ganz, ganz zauberhaft, weil sie so, also im abdeckgedunkelten Raum mit ihrer Band, und sie steht dann da und tanzt mit ganz weichen Bewegungen, ihrem Bass umgehangen, und das ist unglaublich entspannt. Und wenn du sagst, keine Diva, ich könnte mir vorstellen, diese Frau könnte mal eine Diva werden, aber ohne diese ganzen negativen Attribute, diese Zickenhaftigkeit, diese ganze Mariah Carey-Haftigkeit und Unnahbarkeit. Ja, super sympathisch.
Ja, finde ich auch.
Jetzt hast du schon dreimal bewiesen, dass kein Techniker hier ist, dass alle Fehler auf dich zurückfallen. Ja. Also einfach offen.
Mhm. Wollen wir noch ein Lied hören?
Klar, ja, meinetwegen gerne. Also der heißt Green and Gold, glaube ich. Und das ist, der Song ist von Jamie Liddell produziert. Und das ist der Song auf dem Album, der wohl sozusagen ihre beiden jamaikanisch-griechischen Wurzeln so zusammenbringt.
Wo ist denn das Red? Das müsste doch immer Red, Green and Gold heißen. Aber bei ihr ist es nur Green and Gold, Lian Lahavas, von ihrer Platte Blood hier im Soundcheck auf Radio 1. Es ist ja ein großes Label, auf dem diese Platte, bei dem dieses Album erscheint. Und da fragt man sich natürlich immer, was mag da so die Absicht sein, die Erwartung in so eine Künstlerin, die jetzt auch bei uns zwar dann die nicht ganz kleinen, aber auch nicht die, auch nur so ansatzweise großen Läden spielt. Könnte es sein, also wenn man sich so ein bisschen umhört im Gelärme, das uns umgibt, dass hier vielleicht gewittert wird, so eine neue Strömung, so eine neue Idee, so ein bisschen sowas wie Kovacs ja auch, also schon so ein bisschen exzentrik irgendwo, bei ihr jetzt vielleicht nicht so sehr wie bei Kovacs, aber eine Musik, die sich an den besseren, kantigeren, modernen R&B-Dingen bedient, aber jetzt auch nicht wegdreht ins krank gemixt kaputte. Ich finde es auch irgendwie eine schöne Platte. Ich habe ein bisschen gebraucht, muss ich ehrlich sagen. Insbesondere die Balladen haben mich dann so ein bisschen ausgebremst auch. Aber what's the point, frage ich mich so ein bisschen.
Ja, die Balladen sind tatsächlich der Schwachpunkt auf diesem Album. Das würde ich auch so sehen. Die haben mich auch sehr an das Debüt erinnert, das irgendwie gar nicht in die Gänge kam. Das plätscherte so da vor sich hin. Es hat einfach nicht gezündet. Und tatsächlich, die bremsen es ein bisschen aus. Aber und du hast vielleicht auch recht mit deiner Idee, dass ja, es ist so Pop, der auf Nummer sicher geht, aber trotzdem raffiniert ist. Also ich würde das jetzt gar nicht irgendwie als Makel anerkennen, weil die Songs, also die schnelleren Songs auf dem Album, die gehen schon wirklich alle gut ins Ohr und bleiben da.
Nee, ich würde sie erst gar als Makel an. Ich frage mich nur so, was ist die Geschichte dabei? Nicht? Also, wir können jetzt sagen, tolle Produktion, sympathische Frau, kann sich geschmeidig bewegen. Mich interessiert dann immer noch so ein bisschen, wo könnte die Geschichte sein? Was erwartet uns da demnächst vielleicht an weiteren Geschichten, die so ganz anders sind als das, was man bei manchen Internet-Stream-Radios von großen Computerherstellern häufig um die Ohren geballert kriegt?
Ich glaube, das wirst du ja nicht bekommen. Mhm. Also so richtige Verrücktheit.
Mir fällt es auch absolut nicht auf. Das ist radiotauglich, das ist geschmeidig, das läuft durch, ohne zu stören. Aber euren Worten nehme ich, dass die Songs, die mir eigentlich gefallen haben, die schwächsten auf der Platte sind.
Du solltest mal das Debüt probieren.
Ja, ich muss jetzt nicht unbedingt da an die Wurzel der Wurzel gehen bei der Dame. Aber das ist bezeichnend, weil das heißt ja eigentlich, dass ihre Rolle in der Platte, also zu singen und die Songs zu schreiben, von dem Produzenten überlagert wird und ihr eigentlich, dass die Arbeit der Produzenten, die du vorhin ja auch aufgezählt hast, mehr schätzt als ihre persönliche Substanz, oder?
Nee, zumal der Vortrag ein anderer ist, auch in den langsameren Songs jetzt. Also sie hat tatsächlich jetzt sowas wie Eier, würde ich es mal nennen. Also da ist so ein Selbstbewusstsein da, das hört man ja an und das kommt auch in den langsameren Songs rüber.
Ja, sie ist eine tolle Performerin, muss man sagen. Also diese Stimme, die eben nicht wegdreht in Mariah Careske Höhen oder so, um da irgendwie sowas wie Intensität vorzugaukeln, sondern die steht, das finde ich gut. Mir ist noch nicht ganz so ganz klar. Also da gibt es ein paar richtige Hits drauf, keine Frage. Aber ich glaube, irgendwas verstehe ich noch nicht. Vielleicht nach dem nächsten Song. Und der heißt
Midnight. Und der ist von dem jamaikanischen Produzenten.
Stephen McGregor. Sohn des großen Freddie McGregor.
Die Genius.
Leanne LaHavas und Midnight aus ihrer Platte Blood. Und das ist die Wertung.
Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
Tja. Jetzt denken Sie natürlich, was?
Applaus, du hast alle Knöpfe gedrückt gekriegt.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Weiter geht's mit Sebastian Leber und der nächsten Platte, die von einer Band namens Fly Golden Eagle kommt. Bitteschön.
Ja, jetzt wird's rockig und auch ein bisschen verschroben, denn ich habe eben heute das Vergnügen, euch die Band Fly Golden Eagle vorzustellen, zu Deutsch also Flieg Steinadler. Das ist eine Band, die sich 2007 in Nashville, Tennessee gefunden hat, wobei, und das ist nicht ganz unwichtig zu sagen, der Sänger, Gitarrist und überhaupt Imperator der Truppe eigentlich aus Detroit kommt. Ben Trimble heißt der Gute, er hat eine ziemlich hohe Stimme, die ist oft gepresst, manchmal klingt sie gequält geradezu und damit verleitet der Band ein ziemlich, ja, etwas Eigenes, etwas sehr Markantes. In den Refrains kommt häufig noch ein Background-Chor aus Frauen zum Einsatz, das denkt man jedenfalls, denn tatsächlich sind das die werten Herren Bandkollegen, die haben ebenfalls sehr helle Stimmen. Und das ist ein schöner Kontrast zu dieser sehr, sehr kraftvollen, energetischen, nach vorne gerichteten Rockmusik, die ganz viele Retro-Anleihen hat und die einen recht starken, sich durchziehenden, psychedelischen Einschlag besitzt. Also die Legende besagt, dass der junge Ben Zugang zu einem Musikarchiv mit über 60.000 Schallplatten hatte und dieses Privileg, also den Zugang zu haben, dann ausgiebig ausgekostet hat und die ganzen Referenzen so in sich aufgesogen hat. Ich glaube, eine Menge Doors waren dabei, angeblich auch die jungen Pink Floyd und T-Rex und die B-52s und so weiter. Das Album hat gesagt, wie gesagt, einen starken, ordentlichen, psychedelischen Touch. Da liegt so ein Gemisch aus Schweiß und Motorenöl und irgendwelchem illegalen Räucherwerk in der Luft. Es gibt eine eine Doors-Gedächtnisorgel hin und wieder. Aber auch Blues-Elemente und Soul und sogar ein bisschen Funk, das werden wir auch gleich noch hören. Ursprünglich hieß das Album also Quartz, also Quartz auf Deutsch, und hatte satte 26 Stücke. Für den europäischen Markt gibt es jetzt eine komprimierte, zusammengestauchte Version namens Quartz Bijou mit immerhin noch 12 Stücken und es sind, wie ich finde, einige echte Perlen dabei. Zu Beginn erstmal ein Kracher, der, glaube ich, auch in den USA Single-Auskopplung war und vielleicht könnt ihr euch so ein buntes Kaleidoskop da vor dem inneren Auge zu vorstellen.
Fly Golden Eagle. Und ich mache jetzt mal den Klugscheißer. Ich finde ja, das ist weniger eine Raymond Zarek Gedächtnisorgel als eine Sky Saxon Gedächtnisorgel.
Psych auf jeden Fall.
Seeds fallen mir da ein. Fällt einem eine Menge. Ja, Klugscheißer. Und dafür kriege ich auch mehr Geld als ihr. mir gefällt das außerordentlich gut. Es ist der südliche Psych-Rock, hier nachempfunden von einem Typen. Sebastian hat es eben gesagt, aus Detroit. Und dieser Ben hat was Schönes gesagt. Ja, in Detroit, da kommt alles von Herzen. In Nashville ist alles clean, kalt und eigentlich scheiße. Das ist eigentlich eine Industriestadt für Musik und so. Das fand ich ganz irre.
Aber offenbar und, dann doch wieder nicht.
Ne? Ja, und es prallt aber so toll aufeinander, finde ich. Also da kommt wieder einer aus einer... Wir haben ja diese Geschichte schon ewig. Also John Fogerty sitzt irgendwie in Kalifornien und träumt vom Swamp.
Bayou, genau.
Bayou und hat überhaupt keine Ahnung, was es ist und macht aber eine Musik, die so klingt, als käme sie von
Born
da.
In the Bayou.
Völliger Schwachsinn, aber genial natürlich. Und das zieht sich durch. Solche Figuren gibt es da immer wieder. Und ich liebe das einfach und schade, dass sie halt hier für uns nur die kurze Version, ich hätte auch die 26 Stücke CD genommen oder Doppel-CD in dem Falle.
Nein, das ist erstmal besser als gar nichts, würde ich sagen.
Ja, sowieso.
Ja, weißt du, Nashville ist interessant, weil er ist aus Detroit weggezogen, weiß der Teufel wieso, vielleicht sogar seine Eltern, habe ich nie mitgekriegt, aber man kann lesen, dass er in einem musikalischen Haushalt aufgewachsen, du hast da von 60 Millionen Platten oder irgendwas.
60.000, aber das ist wahrscheinlich ein Nashville.
Das war schon Nashville.
Also Musikberater heißt es da, also jemand, der offensichtlich entweder für Soundtracks die Tipps gibt, also wie für die schönen...
Aber die Musik muss immer da gewesen sein, religiöses
Zu Hause hat er tatsächlich nur Gospel und eine Buddy Holly Platte, glaube ich. Ja.
Eine Buddy Holly Platte, wow, reicht genau. Und das Gospel-Ding, das liegt irgendwie total drin. Der kann über irgendwas singen, der kann über Trips singen, wie er das tut. Und trotzdem wirkt es, als ob es aus der Tiefe der Seele kommt. Der hat auch, es gibt ein paar Songs, wo irgendwie so religiöse Motive mitschwingen. Aber das ist eher im übertragenen Sinne, glaube ich, ist das in ihm so tief verwurzelt, dass er, egal ob er Psych, der könnte auch Punk machen und es würde trotzdem irgendwie gottesfürchtig sein, die Musik, und gottgefällig, die Musik, die er macht. Und was mir auch eingefallen ist, ist, dass Nashville, du hast es ja eben gesagt, hier, man verbindet da immer diese Musikfabrik mit und den Schmock-Country und was es da alles gibt, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass da einfach Tausende von Musikern, guten Musikern leben. Und es sind nicht alle nur Superprofis, die mit dem Aktenkoffer durch die Gegend laufen und nur an den nächsten Vertrag denken für den Gig, sondern das sind Leute, die Musik lieben. Und da gibt's sicher viele Leute, die abseits des Mainstreams arbeiten.
Ja, es gibt ja diese wahnsinnige Infrastruktur.
Genau,
ich meine, unser Freund
Läden
Dan
ohne
Auerbach
Ende.
Lebt
genau,
da auch,
so ist
da hingegangen, ne? Weil da eben, da kannst du dann morgens um eins einen anrufen und sagen, ich brauche jetzt jemanden, der einen fünfseitigen Kontrabass spielt, und dann kommt einer. Also das ist, die Infrastruktur zieht die Leute natürlich an, dann gibt's jede Menge. Aber er sagt halt natürlich, das Hauptgeschäft ist halt wirklich kalt, und es wird halt Musik vom Fließband gemacht, und natürlich gibt es dann Leute, die Infrastruktur nutzen und was anderes draus machen. Aber finde ich halt spannend, dass wirklich so eine im wahrsten wirklich spirituelle Musik an so einem Ort dann eben entsteht.
Als ich das Album gehört habe, dachte ich mir so, das ist so eine Musik, wo ich eigentlich einen passenden Rahmen für haben würde. Also bei mir kam direkt so, poppte das Bild auf, dass ich gerne in der Wüste stehen würde und diese Musik laut hören. Das habe ich nicht so oft, dass ich so denke, ah, wenn ich da jetzt wäre, das würde genau wie Faust aufs Auge passen.
Musst du einfach die Augen zumachen und aufdrehen und ja, dir vorstellen, du stehst in der Wüste oder wo auch immer.
Also dann kommen aber meine Nachbarn dazu und sagen,
Kopfhörer runter.
Aber ich weiß nicht, ob ich diese Hippie-Bagage dabei haben möchte.
Welche?
Von dieser Band.
Och.
Nur, ich hätte da auch nichts dagegen.
Turn on. Wissen wir, dass das Hippies sind?
Tune in.
Ich habe noch nie ein Bild von denen gesehen. Das Cover ist abstrakt.
Nee, es gibt so Bilder. Schon bärtig und langhaarig teilweise. Aber so auf seiner gepflegt.
Wie ich.
Helmut, so wie du, genau.
Gepflegt, ne?
Geiler Krach.
Cool.
The Golden, A Fly Golden Eagle. Quartz Bijou ist das Album. Und das war Stepping Stone.
Not your stepping stone. Monkeys, Sex Pistols, Johnny Thunders und so weiter. Und sie verkaufen den halt als ihren eigenen. Das ist ein bisschen.
Das ist schwach.
Vielleicht wussten sie es nicht.
Oder sie haben es vergessen, vielleicht.
Dass sie den nicht geschrieben haben.
Sie haben es vergessen, vielleicht. Ich wollte noch mal zu den religiösen Motiven sagen, auf die du da abgezielt hast. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es nicht von Hause aus der große Beter, sondern er ist irgendwann auf einem Film hängen geblieben. Es war eine richtige Entdeckung, auch für mich. Gestern habe ich ihn gesehen, er heißt The Holy Mountain, und den findest du komplett auf YouTube. 1 Stunde, 10 Minuten, und es ist so super. Also es ist ein sehr surrealer Film von 1973, und John Lennon hat da irgendwo wohl Geld zugegeben. Und man sieht nackte Hintern, die in einer Fabrik auf Papier stempeln. Man sieht nackte Polizisten und einen Mann, der ein Glasauge rausholt. Und echte Nilpferde und Pelikane und Geldverbrennung. Und das alles in der ersten halben Stunde. Also so viel Quatsch, so konzentriert. Ich glaube, und da geht es auch ganz viel um Christentum und Religion und Götzenanbetung. Und ich glaube, da hatte das irgendwie her. Er meinte, er musste dreimal den Film miteinander angucken, und dann flossen ihm diese Lyrics raus.
Gut,
ja.
Internet taugt doch
Geschichte.
Sowas. Ja. Wenn solche Filme gucken kann, ist doch super. Tja, schade, wie gesagt. Ich meine, klar, man hat an dieser Platte schon eine Menge zu knabbern. Also das rumst und lässt einen noch nicht in Ruhe. 26 Stücke, dann, ja, wer weiß, wie die sind. Vielleicht kann man die Platte dann ja mal importieren. Also das ganze große Werk. Aber ich finde es einfach klasse, wie hier auch so die gute alte Garagentradition, mit Dead Moon fiel mir noch ein, zum Beispiel auch so eine Band, die sehr spät eigentlich, also war Garagenrock ja tot, ihn nochmal hochgeholt haben in den 80er Jahren und er klingt so ein bisschen wie Fred Cole manchmal, aber egal, also das ist ja nicht einfach, also primitiv und gut zu sein, das kann man eigentlich nur so einmal in seinem Leben, ganz früh in der Karriere und ich weiß nicht was und auch so in so einer bestimmten Zeit und die machen das schon ziemlich, also ich meine der Anfang von diesem Song, also so solche Akkorde rauszudreschen, die dann also wie ich so übel, dreckig, laut und gefährlich daherkommen. Hut ab.
Und trotzdem so warm klingend, ja? Also diese Gleichzeitigkeit von druckvoll, flott und dann trotzdem so warm klingt.
Ich freue mich immer, wenn, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt die sind, aber so 50 werden sie sicher noch nicht sein.
Ein bisschen
so.
Jünger als du sind sie, glaube ich, schon, ja.
Und jedenfalls, wenn eine neue Band, für mich war die Band neu, wenn eine neue Band auftaucht und die klingt erstmal so wie 67, 77, 87, 97. Es gab immer Bands, die diese Tradition hochgehalten haben im Garage, was du sagst, Psych Rock, die Seeds hast du vorhin genannt. Und wenn dieser Spirit weiterlebt, das tröstet mich immer und gibt mir immer so eine Zuversicht, dass im Jahr 2000, wo sind wir, also 27, 47 und so, auch irgendwelche Bengels eine Gitarre und eine Orgel drücken. Das Ewigkeit, ich leide da nicht. Aber dass das einfach weitergetragen wird, die Fackel und dass die Musik, Rock'n'Roll will never die, hat mal jemand gesagt. Ne?
Schön, ja. Gibt's noch was zu sagen?
Die Wertung. Ach nee, noch ein Song.
Ja, dann müssen wir einen Song spielen. Aber gibt's noch irgendwas anzumerken? Hier gab's heute noch gar nicht den Retro-Vorwurf.
Vorwurf?
Ja, ist ja sonst immer.
Kommen wir gleich dazu.
Ach so, okay. Ich finde, es gibt so Musikrichtungen, die sind erhaben über Retro-Vorwürfe.
Was willst du Psych-Rock machen, ohne Retro zu sein? Ich meine, come on.
Gab's nicht irgendwie eine Tour auch irgendwas? Guck ich mal gleich.
Ich glaube nicht.
Hier nur drüben.
Nicht Deutschland, glaube ich.
Landkreis Nashville würde ich tippen.
Ja, und Retro ist ja irgendwie nur angreifbar, wenn es so künstlich, wenn es so arty ist, oder? Und hat man hier nicht das Gefühl?
Nö. Straight from the heart, würde ich sagen. Und dieses Stück hier heißt Medicine Hat, Fly Golden Eagle. Genauso muss so ein Stück enden. Und das kommt dabei raus, wenn man als junger Mensch Zugang zu 60.000 fantastischen Schallplatten, das müssen sie offensichtlich gewesen sein, hat in Nashville bei einem Typen, der wahrscheinlich dann so Fernsehserien, wie sie auch auf HBO laufen, musikalisch berät, wo dann ja immer wieder ganz tolle Musik zu hören ist in diesen Serien. Und da fällt mir übrigens ein, mal so am Rande, mal schon so zu merken, die Handsome Family kommt auf Tournee und sie kommt auch nach Deutschland für 5 Konzerte. Im September ist es soweit. Handsome Family, Far From Any Road, die Eröffnungssequenz von der True Detective Serie, erste Staffel, die gute Staffel also.
Und kommt eine neue Platte oder so?
Das weiß ich nicht.
Weiß man nicht.
Obwohl wir auf Facebook befreundet sind, die Handsome Family und ich, aber die haben auch nur 300 von, nein, es sind schon ein paar mehr geworden nach True Detective. Genau. Aber toll, tolle Meldung, tolle Nachricht, schon mal merken bitte, nächste Sendung dann genaue Angaben dazu. Also, und wir sind überzeugt von Fly Golden Eagle und der Platte Quartz Bijou.
Hit, 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 Hit.
Hat's länger nicht gegeben. 4-mal Hit.
Ja, why not?
Ja.
Und du hast 4-mal den richtigen Knopf gedrückt, Baby.
Das sind 2 verschiedene Knöpfe. Das muss.
Das ist umso komplizierter, umso größer mein Applaus. Hey.
Meinst du?
Ja, das sind aber auch Buhufe dabei, oder? Bin ich mir das ein?
Ja, das ist ein bisschen Stefan Raab-artiges jetzt hier.
Echt? Ja, ich hatte mich ja schon beworben für die Nachfolge vor ein paar Monaten, auch on air bei einer anderen Sendung.
Für Schlag den Raab.
Nicht für Schlag den Raab. Diese Athletenspiele, oder?
Nee, ich weiß gar nicht, wie die Sendung heißt, aber ich dachte, die brauchen auch so einen alt geworden, etwas dicklichen, lustigen. Aber es hat sich keiner gemeldet von ProSieben.
Wahrscheinlich, weil du eine Brille hast.
Ja, ganz genau. Scheiß Diskriminierung.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Radio 1.
Heute Abend nämlich mit Sebastian Leber, Elissa Hirsemann, Andreas Müller und Helmut Heimann, der jetzt uns Daniel Romano vorstellen wird.
Daniel Romano ist ein 30-Jähriger, also noch relativ junger Kanadier, jung zumindest für die Musik, die er macht und höchstwahrscheinlich auch mag. Das ist nämlich Country Music, Oldtime Country sogar, formal und inhaltlich. Von der musikalischen Gestaltung und den Themen der Songs her. viel Pedal-Steel-Gitarre, überhaupt Gitarren, Piano, auch mal eine Quetschkommode. Die Songs sind oft im Walzer-Rhythmus gehalten. Was das Inhaltliche betrifft, dominiert das Liebesleid, das gebrochene Herz. Auch das ist ein klassisches Country-Motiv. Sterbende Hunde oder Tote fehlen. Mir persönlich war ich ein bisschen enttäuscht. Aber Genregrößen von Hank Williams bis Willie Nelson haben ein ähnliches Feld beackert. Gebrochene Herzen, Stichwort. Und Daniel Romano wandelt auf seinem vierten Album, Soloalbum, muss man sagen. Er hat früher auch in verschiedenen Bands wohl gespielt. Er wandelt auf If I've Only One Time Asking mit Apostroph auf den Spuren großer Vorgänger, versucht dabei nicht ganz zu versinken im Retro-Sumpf, mischt auch mal einen elektronischen Soundschnipsel drunter oder einen Streicher und einen Bläsersatz. Mossy nennt er diese seine Erfindung. Am Ende des Songs, den wir jetzt gleich hören, findet sich ein Paradebeispiel dafür. Vorher muss man allerdings durch 4 Minuten Straighten Country.
Tja. Bleibt die CD stehen.
Das ist
der
Mossy?
Ja, kam nicht.
Der
Anfang vom nächsten. Dann habe ich das, ich habe es leider falsch dann gehört.
Also was wäre das Mossy jetzt?
Auch nicht.
Nee. Dann beschreib doch mal, was Mossy wäre.
Er sagt dann Mossy, Mossy und es kommen elektronische Beats ein bisschen und ich weiß nicht, ob dann auch Geigen oder Bläsersätze dabei sind. Das macht er auch ganz gerne, dass er die halt vor seine Songs stellt oder zwischendrin mal reinknallt. Aber für mich ist das halt so ein Versuch, irgendwie Originalität zu signalisieren.
Nee, das also originell ist darin gar nichts, oder?
Nee, wir haben ja auch den Mossy-Part jetzt verpasst.
Also Leute, guckt euch mal das Cover an und guckt euch vielleicht auch nochmal die alten Cover an. Guckt euch mal an, dass das auf natürlich super analog aufgenommen ist. Die Rückseite dieser Hülle, wo ein Country Girl von hinten zu sehen ist.
Nackt.
Halbnackt, also wo die Lasche, also das Vorderteil der Latzhose heruntergelassen ist.
Aber einen Hut hat sie auf.
Er hat einen Hut auf, natürlich. Er barfuß. Er sieht super aus, mega gestylt. Der Bart ist leider ab. Er hat so bis vor kurzem so einen typischen Mitte-Friedrichshainer mega gegroomten, wie heißen diese Typen heute, Timbersexuellen oder Lumbersexuellen Bart gehabt.
Wahrscheinlich hat er den Bart verpackt. Der Bart muss ab, weil die Zigarette ist auf jedem Bild.
Diese Musik, wenn man sich das anhört, ist absolut over the top. Das ist so fast so, wie wenn Helge Schneider Jazz spielt, wo du merkst, so der liebt das, kennt sich aus, aber er will es gar nicht straight spielen. Das ist für mich wie ein Coen-Brüder-Film, die sich auch irgendwelche Genres genommen haben, was weiß ich, die schwarze Serie, dieses oder jenes und dann Filme drüber gemacht haben und er hat sich halt als Kanadier dann auch irgendwie diese Musik gegriffen.
Nein, Kanada ist Country-Country.
Okay, aber ich finde es großartig. Es ist so vollkommen weggeknallt, was sie hier macht.
I love it. Ich finde, das ist eine steile These von Herrn Müller. Ich glaube, dafür kriegst du Leserbriefe wieder. Also es wäre, wenn das jetzt wirklich so eine ironische Veranstaltung wäre, ja, und am Ende ist es irgendwie ein Spaßprojekt aus Brooklyn und voll um die Ecke gedacht. Das wäre ja dann vielleicht lustig, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist einfach ein wahnsinnig harmloses Gedudel, was einem auf den Keks geht.
Das ist auch nicht zynisch, das ist jetzt auch nicht super ironisch, das ist irgendwie, er liebt es, er macht es, aber er muss es halt so machen, weil, let's face it, also zeitgenössische Country-Musik, die vielleicht relevant wäre, nach vorne zeigen würde, keine Ahnung, wie die dann, also das wäre weitaus rauer wahrscheinlich, hätte andere Themen, aber ich meine, dieser Titel auch noch dann in Klammern gesetzt, also The One That Got Away, Klammer auf, Came Back Today, Klammer zu, super. Hm. Klischee hoch 20, aber...
Aber es funktioniert. Also für mich ist es total aufgegangen. Und es funktioniert für mich auch losgelöst von dem Rest des Country-Kanons irgendwie. Ich war so erstaunlich, weil ich finde, er lässt halt viel weg, was mich persönlich am Country nervt. So dieses Geigen-Rumgefiedel, das hat er nicht so oft drin, nur einmal.
Nämlich oft, stimmt.
Genau. Und halt, es ist nicht so krass kitschig. Also so, es ist gerade noch so, dass ich das glauben kann, was er da singt. Und es fährt mich runter. Das schaffen wenig Platten heutzutage. Und das fand ich schon mal total erstaunlich.
Ja, schön für dich. Ja.
Also mir wird durch diese Platte erst klar eigentlich, wie ambitioniert und wie progressiv so Künstler wie Dolly Parton oder Tammy Wynette sind oder so, wo mein Vater mich schon vor 20 Jahren für begeistern wollte. Und ich mag die auch, aber so richtig begriffen habe ich es nicht. Aber dieser Daniel Romano, der treibt mich geradewegs in die Arme von Dolly Parton.
Nicht, das ist nicht das Schlechteste.
Genau. Wenn du dich abreißt. Kannst du schlimmer landen als bei Dolly.
Härter.
Na wohl. Härter. Doch. Ja. Härter kann man landen. Gut gepolstert.
Gianni Romano und Strange Faces. Also, da singt ihr, ich berühre die fremdesten Gesichter, bis sie nicht mehr so fremd mir erscheinen. So toll.
Caitlin Rose singt da übrigens mit. Das ist eine renommierte Country-Sängerin. Das würde deiner These widersprechen. Ich glaube nicht, dass ich die für einen Kasper hergeben wird.
Na, der ist ja kein, das ist ja das Ding. Er ist ja kein Kasper. Der hat, ich weiß nicht, die vierte Platte, das ist die dritte, vierte oder so. Der kann das, der hat, er weiß, wie das gemacht werden muss, geht dann ja auch zurück auf diese altertümliche Produktion. Dementsprechend klingt das ja auch alles. Aber das, wie gesagt, man darf es, glaube ich, nicht so 1:1 nehmen, wie man es 1:1 nehmen könnte.
Ja, wie man eine Hank Williams-Scheibe hört oder so.
Ja, aber ich meine, Hank Williams, das ist ja...
Kannst du eigentlich nicht vergleichen, ist klar.
Nein, wen kannst du denn bitte noch mit Hank Williams vergleichen?
Willie Nelson. Beispiel. Ja, okay. Es gibt einige, George Jones als Interpret und so. Es gibt also große Country-Namen, Leute, die Country hassen, die werden mit Hank Williams auch nichts anfangen können oder mit Willie Nelson oder mit irgendeiner Country-Musik. Es gibt viele, viele Leute, Country wird heißherziger gehasst als irgendeine andere Musik, die ich kenne. Ich kriege das immer wieder mit, man spielt mal eine Country-Platte und dann kommen gleich Reaktionen.
Spiel mal Helene Fischer oder Schlager, Andrea Berg.
Ja, ich meine, wo soll man dann anfangen? Da gibt es kein Ende mehr. Helene Fischer, du bist doch Fan, oder? Hast du den nicht mal verteidigt?
Nein.
Ja. Was mir zu ihm noch einfällt, ist, er fährt ja zweigleisig oder dreigleisig sogar beruflich. Also falls es mit der Karriere als Country-Star dann doch nicht so ganz hinhaut und keine 100.000, was ja heute schon eine Menge ist, verkauft würden, macht er auch in Leder. Hat früher Gürtel gemacht, inzwischen beschränkt er sich, ist offenbar so erfolgreich nur noch auf Guitar-Straps, hat immerhin auch dann was mit Musik zu tun. Und er designt Plattencover für Kollegen, M. Ward und so weiter, also schon namhaft, scheint ein
und
gutes Zubrot
gut
zu machen.
Aus.
Sie sehen ganz gut aus, ja. Also
kann man
der,
sich mal angucken.
Der kann auch was als, wie ist der Fachausdruck für
Grafikdesigner?
Genau.
Ja, aber das ist ja, das macht ja heute fast jeder.
Also, oh. Du?
Ich muss es nicht, nein. Ich bin ja mehr Parasit, der an der Arbeit von Künstlern die aussaugt und dafür bezahlt wird, um sie niederzumachen.
Und sehr gut bezahlt wird.
Sehr gut bezahlt.
Besser als wir.
Besser als wir,
glaubt er.
Nein, ich meine, das ist doch jeder, gibt doch von irgendwelchen Newcomer-Bands, da geht doch fast gar nichts mehr. Also, was sie noch alle nebenbei arbeiten müssen, aber das eben nicht so öffentlich machen.
Das ist ein normales Künstlerschicksal seit 1000 Jahren, oder? Seit 500 oder so.
Es ist immer schlimmer geworden und kriegt heute nicht mal mehr einen Vorschuss, den man verballern könnte.
Also ich glaube, das ist ein gutes Indiz dafür, wie öde und nichtssagend diese Platte ist, dass wir jetzt reden über Künstlerleben und über Lederaccessoires.
Das möchte ich aber nicht unterstreichen. Ich finde die nicht öde.
Ich auch nicht.
Also ich finde sogar, die hat so eine Art Swagger. Also irgendwas läuft da nochmal. Die ist so lässig auf so eine Art und Weise. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber es ist halt... Country ist mir halt manchmal echt zu, keine Ahnung, zu dogmatisch auch, so ein bisschen verbohrt. Und der ist irgendwie nicht verbohrt.
Du bist irgendwie der typische Musikhörer, den ich eben genannt habe.
Nein, Country, ganz im Gegenteil.
No.
Ganz im Gegenteil.
Go.
Einen gepflegten Günter Gabriel höre ich mir sofort an. Willie Nelson höre ich mir sofort an. Aber das hier, selbst auf der Ironieschiene, verstehe ich es nicht.
Ja, wie gesagt, Ironie allein ist es nicht. Ich denke immer wieder an die Coen-Brüder, die... diese Sachen auch geliebt haben und dann teilweise auch so ein bisschen vorgeführt haben, aber letztlich dann virtuos im Genre sich bewegt haben. Und das tut dieser junge Bursche ja auch. Oder nicht mehr ganz so junge, aber gut. If I've only one time asking. Was ist das überhaupt für ein LP-Titel? Auf jeden Fall hören wir das jetzt, das Titelstück von Daniel Romanos Platte. Daniel Romano, If I've Only One Time Asking, hier im Soundcheck auf Radio 1 mit dieser Wertung.
Hit, Niete, geht in Ordnung.
Tja, die Niete zog Sebastian Leber, der Hit kam von mir und Lisa Hirsemann und Helmut Heimann sind der Ansicht, diese Platte geht in Ordnung.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. von Radio 1 und Tagesspiegel.
Letzte Platte und für manche kann ich jetzt schon sagen, vielleicht schon mal in Deckung gehen, den Atomschutzbunker aufsuchen, denn es geht jetzt um Blind Idiot God. Wer? Wieso? Was? Ja, die Älteren werden sich erinnern und als ich mich mit dieser Band jetzt wieder beschäftigen durfte, wurde mir doch klar, wie alt denn ich auch geworden bin. Es war nämlich 1987, da rumste das Debütalbum dieses Trios, ursprünglich aus St. Louis, Missouri, in mein und auch das Leben anderer jungen Nerds, teilweise in der Provinz, teilweise schon in der damals noch geteilten Stadt Berlin. Warum ein Nerdpublikum? Nun, diese Band, angeführt von dem Ausnahmegitarristen Andy Hawkins, fusionierte Heavy Metal, Free Jazz, neue klassische Musik wie Ligeti und Penderecki und dann auch noch Dub Reggae. Das konnte eigentlich doch gar nicht funktionieren, funktionierte aber. Die drei Typen haben angefangen, Gabriel Katz, der Bassist, Ted Epstein, der Schlagzeuger und eben Andy Hawkins als Hardcore-Punk-Band. Kam damit nicht viel weiter. Schließlich landete eine Kassette bei Greg Ginn, also dem Chef von SST Records, damals eine der heißesten Marken für andere Musik, die bis zu uns nach Europa, nach Deutschland strahlte. Sonic Youth, glaube ich, waren zu der Zeit auch mal kurz bei SST. Und der hörte die und war angetan. Sie kamen nach New York, nahmen mit Martin Beasy, das war ein extrem wichtiger Produzent. Ich sage nur, der hat unter anderem Rocket für Herbie Hancock gemacht. Ein extrem wichtiger Produzent zwischen Avantgarde und Tanzmusik. Ihre nahmen also diese erste Platte auf und es war einfach unfucking fassbar. Dieser Lärm, diese Intensität, diese Brutalität schlug alles kaputt, was kaputt zu schlagen war. An Langeweile, an schlechter Musik, an Frustration und überhaupt. Und dann kamen 3-4 Dub-Stücke. Toll. Das hatten zwar auch HR und wie hieß seine Band noch, Helmut?
HR?
Ja, die Band von HR. Hm. Ich hab's gerade vergessen. Da schlägt das Alter zu. Die schwarze Hardcore-Band, die auch Reggae spielte zwischendurch.
Ach, Black.
Black Dingsbums? Nee. Hm, nee. Egal. Wir googeln das. Heute geht das. Damals ging das nicht. Es ist übrigens dann auch interessant, dass man heute relativ wenig über Blind Idiot God rausfindet, weil es ist eine Band, die war vorm Internet und sie ist quasi auch vorm Internet auseinandergegangen. Es gab eine zweite Platte, Undertow, auf einem anderen Label. Es gab eine dritte Platte, Cyclotron. Da sind sie dann John Zorn in die Hände gefallen. Also dieser ganzen New Yorker Avantgarde-Szene. Und daran sind sie dann auch schließlich kaputt gegangen. Letztlich auch an gesundheitlichen Gebrechen, Tinnitus und solche Geschichten, Hörsturz bei der Musik. Kein Wunder. Jetzt sind sie also wieder da. Vor ein paar Jahren regte sich da schon mal irgendwie ein bisschen was. Und Andy Hawkins ist der einzige Überlebende der Originalbesetzung. Und das ist auch wichtig, denn seine Gitarre ist wichtig. Und Before Ever After schließt eigentlich da an, wo sie 87 für mich jedenfalls von ihrer besten Platte damals im Debüt an Qualität aufgehört haben. Und wiederum heißt es, macht kaputt, was kaputt zu machen geht. Aber das mit viel Intelligenz und Lautstärke. 24 Hour Down, Blind Idiot God. Ja, wir schleichen uns mal raus aus diesem Stück, das noch eine Weile so weitergeht. 24 Hour Down, Blind Idiot God aus der ersten neuen Platte der Band seit 23 Jahren. Before Ever After. Andy Hawkins, wie gesagt, der Gitarrist, ist übrig geblieben von der Originalbesetzung. Jener Andy Hawkins, der mal gesagt haben soll, über Heavy Metal, tolle Intensität, langweilige Akkorde, das wollte er ändern. Und für mich ist irgendwie Blind Idiot God eigentlich die Vorläuferband für das, was mal Post-Rock genannt werden sollte, nämlich Instrumentalmusik im Wesentlichen, die sich in der Fläche dann bewegt auch und symphonische Strukturen teilweise hat und für mich eigentlich auch sowas wie neue Klassik unserer Zeit oder irgendwie sowas ist. Aber ich sehe schon, ihr seid ganz grün im Gesicht und wollt, dass es aufhört, oder?
Ich nicht. Ich bin blau.
Gar nicht. Angelaufen. Also, es ist schon anstrengend und erschöpfend, ja, aber doch im positiven Sinne, also wie so ein reinigendes Gewitter, was über einen kommt, und ich konnte das schon ganz gut nachvollziehen, was du vorhin einleitend gesagt hast, dass das damals vielleicht sogar was Weltveränderndes hatte für einen. Bombastisch, super.
Ja, ich finde, also es ist sehr expressiv, das hat man jetzt bei diesem Song gehört, bei anderen Songs auch. Mir gibt die Musik ein Gefühl von Freiheit und Abenteuer, nicht im Sinne von Marlboro Cowboys, sondern alles kann passieren. Es ist Wendungen, vor allem die Stücke sind total unterschiedlich.
Bad Brains.
Jetzt sagen wir,
Entschuldigung,
Bad Brains.
Yeah.
Du sagst es, ich habe das Bild die ganze Zeit
Bad
vor
Brains
mir gesehen.
Steht auch, ne?
Dreadlocks,
genau. Aber
für Helmut und mich.
Bad Brains, hey man. Das musste so sein, einfach. Aber jetzt hast du mir ein bisschen rausgebracht, Abenteuer. Das ist war total spannend dazu zu hören. Wie ein Trip. Und du hast es jetzt nicht gesagt, aber die Platte ist insgesamt ein Dreifachalbum möglicherweise auf Vinyl. Das ist irre lang. Die Stücke 8 Minuten, wenn mal eins kurz ist, ist es 5 oder so. Und die nehmen sich diese Freiheit heraus, fangen irgendwie an und gucken mal, wohin das dann treibt. Die Gitarre ist natürlich das überspannende, dass das alles zusammenhält, der Sound. Aber da gibt's Dub-Reggae-Elemente drin, Jazz. Ich meine mal, mir wäre eigentlich Heavy Metal in diesem Zusammenhang nicht unbedingt eingefallen. Hard Rock passt vielleicht dann eher so. Led Zeppelin klingt da manchmal an. Sehr spannend, sehr abenteuerlustig. Das ist das Wort, was mir da am meisten gefallen hat. Und vor allem, dass deine Gedanken, deine Assoziationen nicht gebunden sind, weil irgendjemand dir was erzählt. Ich liebe Songs mit Texten und so weiter. Aber in dem Fall finde ich es großartig, dass sie auf jede Vokaläußerung verzichtet haben, das abstrakte Stück Musik da stehen lassen und du kannst damit machen, was du willst. Dein Geist wird mitgerissen in diesem Mahlstrom, in diesem archaischen Sound, den sie entfachen. Also bin sehr beeindruckt.
Wohl dieses Brett, was jetzt da am Anfang steht, was wir gerade gehört haben, es hat mich echt erstmal extrem abgeschreckt. Ich höre Musik ja viel auf dem Rad und kam so von so einem ewig langen Arbeitstag und dachte mir so, okay, jetzt nochmal hier ein paar Alben abhören. Und dann geht das los. Und ich hatte wirklich so diesen Impuls, wo ist der Moderator?
Wo ist der Laster, der mich jetzt überrollt?
Nee, wo ist der Moderator, den ich jetzt mit ähnlicher Intensität vermöbeln kann? Also ich war wirklich so, oh. Und dann habe ich es weggepackt und ich habe dann so einen Trick, wenn ich nicht in Alben reinkomme, dann sortiere ich die so ein, dass ich da auf Shuffle gehen kann, dass dann zufällig Songs kommen. Und da ist es mir dann gelungen, weil ich dann so dachte, das ist dieselbe Band?
Völlig anders.
Also wirklich.
Ne? Ja.
Da ist dann richtig Schönheit auf einmal so drin gewesen. Also wirklich Schönheit.
Blind Idiot God und das Stück High and Mighty aus ihrer Platte Before Ever After hier im Soundcheck auf Radio 1. Das ist einer der wenigen Ausflüge in diese Dub-Reggae-Variante, die sie mal gespielt haben. Früher gab es das ein bisschen häufiger auf ihrer
Platte. Ja, aber es sind noch auch ein paar Stücke drauf, wo das auftaucht. Manchmal auch leichter, nicht immer so heavy wie hier. Was ich toll finde, ist, dass die Gitarre ist ja die ganze Zeit präsent. Aber so ein Angeber-Solo oder so, einmal, glaube ich, habe ich gedacht, naja, okay, gut, jetzt wissen wir, dass du es auch schnell kannst und so. Ansonsten ist es einfach nur Sound. Ohne Ego habe ich irgendwie den Eindruck.
So ging es mir auch. Also gerade bei diesen, eigentlich bei sonst bei allem instrumentellen Noise-Rock oder was es so gibt, hat man immer so diese Unausweichlichkeit der Muckerhaftigkeit, dieses Primat der Frickelei und diese Versessenheit auf Technik. Und es war so ein bisschen so ein Penisvergleich. Und hier überhaupt nicht. Das ist ganz unauffällig.
Ja. Tja, eine Band, die einfach ihrer Zeit irgendwie, glaube ich, ein bisschen voraus war damals, dann in die falschen Hände geriet, die falsche Szenerie, wie ich meine. Und die unglaublich viel vorweggenommen hat an so Experimenten, die heute ja teilweise dann auch in, ich will nicht unbedingt sagen Mainstream-Geschichten, aber ich meine, solche Sachen wie Sonic Youth oder so im Excess, das ist zwar so ungefähr zur gleichen Zeit entstanden, aber die Konsequenz, die wahre Freiheit und das wahre Rockstar-Gedöns hinter sich lassen, da sind die schon enorm wichtig. Und ich vermute eben damals, also ich meine, diese Platte hätte es damals auch nur in Westdeutschland als Importplatte gegeben. Also man konnte die irgendwie kaufen, aber es gibt keinen deutschen Release oder sowas.
Scheint bei der hier ähnlich zu sein.
Ja, auch,
man, das ist irgendwie so eine Verweigerung. Die ganze Musik ist eine Verweigerung gegenüber dem Mainstream und allem, was so passiert. Lässt sich nicht vermarkten, das Zeug. Also super sympathisch.
Ja, aber das Irre ist doch, ich meine, stell dir so eine Band auf irgendeinem komischen Festival vor und noch nie jemand hat irgendwas, niemand sie gehört. Wenn die da auftreten, danach sind doch alle konvertiert. Das geht doch gar nicht. Das ist doch wirklich.
Kommt drauf an, was es für ein Fest ist. Sie laufen ja aber im Tagesspiegel unter Heavy Metal, was es für mich überhaupt nicht ist.
Ja, schwierig zu sagen.
Also natürlich, wenn die in Wacken oder so spielen würden, ich bin nicht sicher, dass die Headbanger da auf ihre Kosten kommen würden.
Ach doch, also ich denke schon, weil ich, das irgendwie ist dieses Album wie so ein Lebewesen. Das ist so luftdurchlässig. Also das atmet tief ein und tief aus. Und ich hatte wirklich selten eine Platte, die mich durch ihre Bizarrheit so verzückt hat, weil ich war ständig irgendwie durcheinander, was sie für Haken schlägt. Und ich habe auch ganz, ganz selten sehr oft Gänsehaut bekommen. Und das kann ich ja nicht steuern durch die Musik. Das war so, stellte sich dann alles auf.
Toll. Wann hat man schon mal Gänsehaut, ist verwirrt heutzutage von Musik, angewidert, ja, aber positiv erschrocken. Selten.
Nee, hast du auf jeden Fall gut gemacht, dass du dir ausgebaggert hast.
Ich hab's nicht. Das Verrückte ist, es hat jemand an die Presse gegeben, der weder mit dem Label noch irgendwas mit der Distribution zu tun hat, sondern der einfach gesagt hat, der hat selbst zwar auch eine Promobude, aber sagt, ich bin hier totaler Fan, ich habe damit eigentlich nichts zu tun, verdiene ja kein Geld. Aber Leute, ich will es euch nur kurz mal sagen, es gibt die wieder. Und wir schicken euch gerne einen Stream, whatever. Und da zeigt sich eben auch die alte. Was ist das für ein...
Er lädt jemand durch, glaube ich.
Gut, wir hören noch mal rein. Blind Idiot God und das Stück heißt Furb. Blind Idiot God und das Stück Furb aus ihrer Platte Before, Ever, After. Und siehe da.
Hit, 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 Hit.
Viermal Hit und das nach 23 Jahren Pause.
Zeichen und Wunder.
Jetzt werden sie durchstarten, endlich, auch bei uns. Soundcheck Award vielleicht. Mal sehen. Tolle Platte auf jeden Fall. Schön, dass ihr das auch so findet. Sebastian Leber, danke fürs Kommen.
Danke auch.
Helmut Heimann, danke schön.
Danke dir.
Elissa Hersemann, vielen Dank.
Gerne.
Danke Andreas Müller für die Technik. Danke, dass du da warst. Bitte.
Du warst großartig.
Danke.
Als Techniker.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.